B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden. Folge 100.
Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Guten
Morgen
oder guten Tag. Und hallo da draußen, ihr Menschen, an den Empfängern. Schön, dich zu sehen, schön, euch zu sehen, nee, nicht euch zu sehen, schön, dass ihr da seid. Und gleich mal mit einer ganz ungewöhnlichen Frage an dich über den Tisch, die kaum jemand stellt. Matthias, wie geht es dir?
Willst du eine ehrliche Antwort?
Ja.
Mir geht es nicht gut.
Matthias.
Sven.
Wer hätte das gedacht? 100 Jahre. B&B.
Unglaublich, ne? Wer hätte das?
Ja, und nach diesem Auftakt, wer hätte gedacht, dass es eine zweite Episode gibt?
Was hat dir nicht gefallen an der ersten?
Nein, die erste war gut, aber der Anfang war so ein bisschen. Inzwischen ist ja die Stimmung viel besser.
Natürlich.
Und aber ich habe, als ich es angeguckt habe oder da vorgeschnitten habe, gedacht, wir waren ja auch schon vor 100 Jahren so am Puls der Zeit, oder?
Wir waren damals schon unserer Zeit voraus sogar.
Ja, naja, ich meine auch, dass wir dann vor 100 Jahren schon vor einem Kernkraftwerk saßen.
Ja.
Das ja inzwischen einem LNG-Terminal gewichen ist.
Ach.
Dort in Stade, wo wir am Strand saßen, meint er gemerkt, dass das alles überhaupt nicht technisch getürkt war.
Aber da sagt man, es tut sich nichts in der Zeit, aber guck mal, jetzt haben die LNG-Technik eingeführt
in der kurzen Zeit. Ja,
aber gut, wir sind alt geworden, oder?
Findest du?
Ja, ich finde schon. Also du vielleicht nicht, aber mir sieht man die 100 Jahre an.
124, oder? Nee, wann haben wir angefangen?
Also warst 1924 haben wir angefangen.
Ja, aber da warst du doch nicht null. Ich habe doch eben die Bilder gesehen. Da warst du doch schon alt. Auch schon 100. Nee, ich finde, das geht.
Wie steht mir denn dieser
Reif? Das sieht ganz toll aus.
Ja.
Ich habe sowas nicht. Du hast dann nur die Krönchen, hast ja nur du. Ich habe ganz viel Post und ich könnte das jetzt alles vorlesen. Du hast auch noch sowas.
Wir haben einen Oscar erhalten.
Oh, super. Ja, super. Ich habe auch noch, vielleicht darf ich das sogar zeigen, also einer unserer Freunde aus Deutschland hat uns sogar ein paar Ablassbriefe geschickt. Aber wie man hier sieht, also ein bisschen Unterstützung, danke. Es sind ein paar 5-Euro-Scheine. Wie ihr seht, schickt das nicht nach Dänemark. Meine Post wird hier geöffnet.
Ach, die haben das wieder so zugeklebt mit so einem Band, damit du auch sehen kannst, dass es geöffnet und kontrolliert wurde.
Ja, ja, ja. Also was für Folgen das haben wird, weiß ich nicht. Aber sicherlich kommt da was auf mich zu, wegen ins Land schmuggeln von 12 5-Euro-Scheinen. Ich rechne mit dem Schlimmsten. Mhm. Aber ich hoffe, ich krieg Bewährung.
Aber war schon spannend, die letzten 100 Jahre, oder?
Ja, ich finde, es ist viel passiert.
Ja.
Also, oder? Also ich meine, so die ganze industrielle Revolution, die wir da begleitet haben.
Wir waren auch technisch. Meinst du die Deindustrialisierung?
Also, oder? Ja, nee, erstmal die Industrialisierung.
Also.
Jetzt die Deindustrialisierung. Aber damals, ich meine, denk mal, also die meisten haben ja noch Radio gemacht und wir hatten doch vor 100 Jahren schon Bild.
Stimmt. Wie hieß denn das damals, YouTube? Weißt du das noch? In den 30er Jahren, das hatte...
In den 30er Jahren, der Nordischer Rundfunk, glaube ich, ist da.
Ach so, oh.
Ja. Hm. Ja, okay, du siehst gut aus.
Ja.
Trotzdem würde ich vielleicht...
Meinst du?
Damit ich mich besser konzentrieren kann. Ja. Ja, ich glaube, komm. Also wir wollen erwähnen, ich habe das gerade gesagt, ein Knopf oder wie heißt das, Knoten ins Ohr. Es gibt nach dem Abspann, habe ich für dich extra ein paar Szenen zusammengeschnitten und wer die auch angucken möchte, der möge das tun. Es war ja nicht alles in den ersten 18 Folgen bis zur Volljährigkeit. In den ersten 18 Jahren war ja nicht alles deprimierend. Es war ja wirklich ganz lustig.
Es war nicht alles schlecht gewesen, sage ich immer.
Nein,
ja.
Auch das nicht. So. Jetzt aber ins Hier. So, hast du irgendwas mir mitzuteilen? Hast du irgendwas diese Woche, hat dir was gute Laune gemacht?
Ach nur? Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dann sage ich wieder das Falsche und dann sagst du, du kommst mit deiner Liste nicht durch. Sag du mal lieber.
Nee, ich habe keine Liste. Du hast keine Heiterkeit Liste. Kennt keine Grenzen. Ansonsten steht auf meinem Zettel, glaube ich, auf den 12 Zetteln steht nur Krieg.
Ja, bei mir auch. Egal, wo man anfängt. Ja? Ja. Ich habe ja mein Herz für die SPD wiederentdeckt. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Inwiefern und wieso?
Ja, weil die ja jetzt, also das so ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das billigen kann, aber so einen gewissen Zug von Sexismus in die Außenpolitik wiederbringen wollten, die ja von der Grünen so vermieden wurde.
Mm-hmm. Inwiefern?
Ja, die fordern ja mehr Atombusen für Europa.
Ja, diese Rechtschreibschwäche bei den Akademikern. Hast du das nur gehört oder hast du das auch irgendwo gelesen?
Ich habe gelesen, ja.
Atombusen.
Ja. Mhm. Zur Verteidigung gegen Russland.
Ah ja. Ja, das ist schon mal, klingt ja nach einer schönen Idee.
Ja. Ja.
Mhm. Das sind also Atombusen als.
Ja, ich weiß auch nicht, wie genau jetzt, ob der Putin da sagt, nee, also da strecke ich jetzt die Waffen, das ist mir zu sexy. Ja.
Ach so, so funktioniert das. Sind das Angriffswaffen?
Das sind Verteidigungswaffen.
Achso. Ja. Insofern, als sie dann nur im eigenen Land gezündet werden.
Ich weiß nicht, ja, die wirken natürlich zündet mit ihrer Strahlkraft weit über die Grenzen hinaus, ja.
Ah. Na gut, also wir haben dann defensiv Atombusen, das ist gut.
Oder meinst du, ich habe mich da verlesen und die meinen Atombomben?
Ja, ich fürchte, dass die sowas meinen.
Aber wie helfen die denn zur Verteidigung? Das verstehe ich nicht. Also wie ist das denn so? Dann kommt dann so...
Das wäre das alte Modell der Abschreckung. Aber wenn du jetzt schon mitten im Kriegsgeschehen bist, also wir sind ja für alles, was die Regierung macht, oder? Vergiss nicht, dass
absolut. Das ist ja unser Erfolgsrezept, weshalb wir die letzten 100 Jahre immer mitgeschwommen sind, egal wohin die Trends gingen. Ja.
Eben. Und seit der Digital Services Act in Kraft ist, seit wenigen Tagen, sind wir erst recht für alles, oder? Also außer für rechts.
Ja, und für noch mehr.
Gegen
rechts. Genau, ja.
Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, herrscht ja großer Konsens, dass wir jetzt nicht defensiv, sondern dass wir jetzt offensiv Krieg führen. Korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe. Ich habe Herrn Merz, den ich ja auch sehr schätze, der Opposition zugehört und das war ja eine klare Kriegserklärung an Russland.
Was hat er genau gesagt? Ich hab's.
Also erstens hat er gesagt, gefordert von uns allen und vor allem von der Noch-Regierung, dass wir Russland als existenzielle Bedrohung für Deutschland anerkennen. Das hatten wir ja schon mal besprochen. Ich sehe das eigentlich nicht. Was soll Russland mit lauter Wogen, Rentnern und Kranken? Und Rohstoffe haben wir auch keine. Aber gut, das möchte er. Zweitens hat er gefordert, das Sanktionsregime zu verschärfen, seine Worte, und die russischen Vermögenswerte im Ausland der Ukraine zukommen zu lassen. Und drittens die unverzügliche Lieferung von Waffensystemen inklusive Taurus im Kampf gegen Russland, das sind alles seine Worte, und dass wir Deutsche die Führung übernehmen in Europa und die Koordinierung des Kampfes gegen Russland. Wir sind ja dafür.
Ja, absolut.
Wie alle.
Aber also, ich meine, dann bringen die ganzen Atombusen dann nach Russland und wir haben dann hier gar keine mehr? Oder wie ist das?
Naja, erstmal würde man ja nur mit Taurus werfen. Wir sprachen
das sind diese T-Shirts, diese Taurus, ne? Die
ja, die T-Shirts von Streik-Zimmer-Flagg. Vorsicht, die klagt ja gegen jeden.
Nein, nee, wir befürworten das ja.
Ja.
Ja,
ja. Ja. Ich bin nur manchmal, du kennst mich ja, ich bin manchmal ein bisschen verwirrt. Also das ist jetzt die Opposition, die der Regierung vorwirft, dass sie nicht genug Kriegsanstrengungen unternimmt,
ja.
Richtig?
Ja. Das ist doch auch Aufgabe der Opposition, auf Defizite der Regierung hinzuweisen. Also das finde ich jetzt nur stimmig und finde ich auch gut.
Ja, also wenn man die Debatten so verfolgt, ich höre das dann ja auch, wenn unser Verteidigungsminister, also Atombusen defensiv, auch dann ist ja noch ein bisschen ausweicht, ob wir jetzt Taurus liefern oder nicht, aber ja auch darauf hinweist, wie stolz alle anderen Europäer hinter den Kulissen sind auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wenn er mit denen spricht, auf die Deutschen, wie gut wir das machen. Ich interpretiere dein Schweigen nicht. Ist doch hier.
Mir fällt alles aus dem Gesicht. Also vielleicht.
Warum?
Ja. Also erstmal, weil mir das so leicht fällt, das alles gut zu finden. Mhm. Und weil ich gerade noch einen Beitrag gesehen habe, den wir dann auch verlinken können, von einem österreichischen Militaristen, das klingt falsch, also jemand, der sich mit Landesverteidigung auskennt, in der Bundeswehrhochschule, glaube ich, in München zum Krieg in der Ukraine, und weil mir da einiges deutlich geworden ist, was ich jetzt nicht hinterm Berg halten möchte. Also mir macht das Sorge. Also es ist offensichtlich so, dass da die Fronten hin und her gehen und dass sich das verfestigt hat, dass es offensichtlich nicht möglich ist, Russland zu besiegen, zumindest nicht mit konventionellen Mitteln, dass die erste Generation von Soldaten, vor allem die Ausgebildeten wirklich und die Elite-Leute komplett zerstört sind, dass jetzt Familienväter gegen Familienväter kämpfen, dass der Nachschub der Alliierten aus dem Westen so aussieht, dass offensichtlich immer so ein Gleichgewicht gehalten wird, aber letztendlich man Russland damit ausbluten möchte, dass damit eine Kriegslogik eingekehrt ist oder sagen wir besser eine Kriegsrationalität. Der Gedanke, dass also letztendlich alles sich rechnen muss im Hinblick auf diesen Konflikt, der in meinen Augen, und das ist jetzt meine Interpretation dieses Vortrags, letztendlich schon ein Weltkrieg ist, egal ob wir in der heißen Beteiligung sind oder in der kalten Unterstützung, dadurch, dass wir uns ökonomisch, informationell und auch finanziell daran beteiligen und das Ganze forcieren. Das heißt aber auch, und das ist mir so deutlich geworden, ich dachte immer so, wenn Krieg ist, gibt es die Bösen, die mein Land kaputt machen wollen. Und dann gibt's meine, die Lieben, die mein Land beschützen. Jetzt ist es ja so, dass die das, um das beschützen zu können, manchmal auch was bei mir kaputt machen müssen. Also zum Beispiel hat die ukrainische Armee ganz viele Brücken in der Ukraine zerstört, damit die Russen da nicht drüber gehen.
Ja.
Das dachte ich immer so, die würden sich da an die Brücken stellen und die verteidigen und so. Aber das bedeutet, dass wenn die Rationalität des Krieges gilt, dass dann auch ich nur ein Spielstein auf dem großen Schlachtfeld bin und dass alles irgendwie verzichtbar ist, was dem Kriegszweck nicht dient, auch in der eigenen Bevölkerung. Und das, wenn ich das jetzt übertrage auf uns als Deutschland, dann kann man sagen, dass viele der Debatten, die heute stattfinden, eigentlich im Kontext von Krieg betrachtet werden müssen. Also sozusagen die Verkehrsfläche der Wege sich verwandelt in strategische Punkte der Kriegsführung, wird auch die Informationsfläche etwa der Medien plötzlich zum Instrument der Kriegsführung. Das heißt, wir müssen alles, was wir momentan hören, vor dem Hintergrund der Kriegsführung auch hören.
Ja.
Und jetzt lass mich einen Gedanken äußern, ich hoffe, der greift nicht zu sehr vor. Könnte es sein, dass die, sagen wir mal, robuste Ausstattung der Demokratie gegen ihre Feinde im Inneren, also die Delegitimation von Opposition zum Beispiel, möglicherweise auch dem Kriegszweck dient, dass wenn nämlich so Leute wie Sarah Wagenknecht oder Alice Weidel an die Macht kämen, würde ja möglicherweise die Kriegsbereitschaft in Deutschland sinken, dass also die Oppositionsbekämpfung möglicherweise auch dem Kriegsziel dient?
Ja.
Ist das zu weit gegriffen?
Das ist überhaupt gar nicht so weit, aber ich würde es trotzdem gern ein Stück nach hinten schieben, wenn dir das recht ist.
Ja, deshalb war ich gerade so ein bisschen.
Na, ich würde schon gern noch zwei Dinge ergänzen, auch wenn wir hier im Programm Heiterkeit kennt keine Grenzen sind, aber dass man schon mal benennt und auch kurz mal zwei Minuten Tacheles redet, du und ich. Du hast es ja eben schon den Militärexperten zitiert. Habeck hat ja gesagt, ohne Sicherheit ist alles nichts. Ja, das ist die Erklärung. Also Merkel hat ein bisschen anderen Text. Habeck sagt, ohne Sicherheit ist alles nichts. Und das Zitat geht weiter. Dann heißt es eben auch, das andere ist weniger wert. Das sind die, genau was du gerade sagst, das bestätigt also auch unser Vizekanzler. Das hängt ja zusammen mit unserer Ausstattung, was wir jetzt ausgeben möchten für den Krieg. Auch das muss man benennen, wenn dann immer von 2% die Rede ist. Wir reden nicht von 2% des Haushaltes, der sehr gestiegen ist, von 376 auf 480 Milliarden in den letzten paar Jahren, plus Sondervermögen. Wir reden von 2% Rüstungsausgaben des Bruttoinlandsprodukts. Das ist nicht der Haushalt.
Wie viel
das Prozent Bruttoinlandsprodukt sind jetzt 4,1 Billionen oder 4,2 und davon 2% sind eben 84 Milliarden im Jahr. Das sind allerdings so zwischen 17% und 20% des Haushaltes ohne Sondervermögen. Und wir reden also hier über eine Kriegswirtschaft. Und die Forderungen sind ja auch sehr laut schon. dass man sagt, warum wollen wir denn nicht vielleicht lieber 3, 4 oder 10% des Bruttoinlandsprodukt in die Sicherheit investieren? Das wäre dann der ganze Haushalt. Man muss es einfach nur mal benennen. Also nicht, dass man sich vertut, wenn man so beiläufig dann die Tagesschau um 2% hört. Es geht nicht um den Haushalt. Es geht um das Bruttoinlandsprodukt. Künstlich aufgeblasen in den letzten Jahren. Egal. Das wollte ich nur noch ergänzen, bevor wir zu den Friedenstreibern vielleicht kommen.
Nee, lass mich den Gedanken noch einen weiter treiben, weil der sehr, sehr schön ist. Diese Sicherheit, von der da die Rede ist, ne? Die besteht doch darin, dass möglicherweise demnächst unsere Söhne in den Krieg ziehen müssen und unsere Töchter möglicherweise in den Genuss von unfreiwilliger Sexualität geraten, wenn wir in Kriegsumstände fallen. Oder das ist die Sicherheit, von der jetzt die Rede ist, oder? Das ist doch die Zerstörung unserer Infrastruktur, die Zerstörung unserer Demokratie, die Zerstörung unserer Kultur. Das ist genau die Sicherheit, von der die Rede ist, oder?
Ja, wenn er nicht Atombusen meint, die er zur Abschreckung aufstellen möchte.
Also ja, das würde ich ja wiederum befürworten.
Ja. Ja, eben. Ja. Also die Sicherheitsarchitektur in Form von Waffen, ob das funktioniert, weiß ich allerdings nicht. Ja. Also bevor wir uns gleich mal darauf einigen, wie schrecklich das ist, ich habe noch ein lustiges Detail für dich. Ich glaube, du hast das auch gesehen. Das fand ich dann wieder sehr erleichternd. Wir haben ja eine Rüstungsexpertin, die Frau heißt Florence Gaub oder Florence, I don't know, also jedenfalls eine deutsche Rüstungsexpertin, die ja bei Lanz etwas sehr Interessantes ausgeführt hat. Du weißt, wovon ich spreche.
Ich weiß.
Will mal den Satz trotzdem zitieren, weil ich den so schön fand und so für uns sprach Verrückte. Sie hat wortwörtlich gesagt, Achtung mit der Verengung des Siegesbegriffs, denn damit machte man es sich nicht einfacher. Das wäre doch was für uns. Also die Verengung von Begriffen, da würden wir auch...
Aber wie meint sie das? Meint sie, dass man auch...
Sie meint damit, dass der Sieg der Ukraine nicht bedeuten muss, dass die Russen weggehen oder dass die russischen Soldaten abziehen. Sie könnte auch darin bestehen, dass die Ukraine ganz souverän gewisse Gebiete abgibt an Russland.
Ach Mensch.
Also es erinnert mich so ein bisschen an dieses, der DFB hat ja jetzt im Jugendfußball die Tore abgebaut.
Ja.
Und was sie da sagt, erinnert mich ein bisschen daran. Also wenn jetzt einer verliert, ist er traurig und dann bist du halt zweiter Sieger.
Ach, das heißt, 1945 hat Deutschland zumindest die Silbermedaille errungen.
Ja, zweiter Sieger im Krieg, da ist ja nur die Frage.
Ach Mensch.
Ist ja elegant, oder?
Ja. Gut, das scheint mir schon eher ein Rückzugsgefecht zu sein. Mhm. Das würde mich ja geradezu beruhigen, also wenn die Ukraine jetzt als Akt von Souveränität Gebiete aufgäbe. Also das ist eine Form von Siegen, die ich sehr befürworten würde.
Mhm. Genau, also von daher habe ich auch gar nichts dagegen, was sie da ausführt, das würde uns ja leichter machen und vielleicht könnten wir dann den Haushalt auch anders ausgeben als für Panzer und Waffen. Jetzt sollte Habeck mal mit Frau Gaub sprechen.
Ja, finde ich gut. Ja, hast
aber trotzdem gut argumentiert, oder? Ich meine, das hat schon ein bisschen was von dieser Generation. Die sind ja alle so aufgewachsen offensichtlich, dass man das dann alles mit Sprache auch so verniedlichen kann, dass man sagt, wir haben ja jetzt gar nicht verloren. Also das haben wir ja sowieso, wir haben ja auch nicht den Zweiten Weltkrieg verloren, wir sind ja befreit worden. Mhm. Aber erst recht diese Generation, dass man sagt, nein, ihr habt alle gewonnen. Das ist jetzt auch nicht wahr, ihr seid zweiter Sieger im Ukraine-Krieg.
Ich bin jetzt hin und her gerissen, ob mir das Hoffnung oder Angst machen soll.
Mhm. Kurzer ernster Einschub. Mir macht das deshalb Sorgen, weil das ist ja kein Fußballspiel mit abgebauten Toren. Da sind jetzt irgendwie Hunderttausende von Menschen gestorben. Und wie wir über Krieg reden, unsere Vertreter, das kommt mir also dermaßen skurril und absurd vor und so surreal. Wir hatten, glaube ich, noch Großeltern oder sogar Eltern, die noch so Tiefflieger erlebt haben und die Großeltern waren noch im Krieg und haben den Krieg erlebt. Und mir kommt das so vor, weil wir es nirgendwo sehen, also weder aus Gaza ständig Bilder sehen, noch aus der Ukraine, als wäre das irgendwie, ja, als könnte man das mal machen.
Ja, und selbst wenn man nicht siegt, ist man ja immerhin noch Silbermedaillengewinner.
Ja. Aber da fehlt doch irgendwas in den Köpfen. Es gibt doch nichts Schrecklicheres auf der Welt als Krieg.
Absolut.
Warum reden wir darüber?
Ja.
So ungeniert. So dann, deswegen besorgniserregend mit zweiter Siege. Ist auch nicht schlimm, wenn man verliert.
Nein.
Die Frau spricht von 100.000 Toten. Ja, ist naja, zweiter Sieger.
Ja, das Subjekt, das den Krieg führt und die Personen, die in dem sterben, sind ja halt nicht identisch.
Nee.
In der Rationalität des Krieges ist auch der Mensch eine einsetzbare, aber auch verzichtbare Ressource.
Ja, gut. Gehen wir mal weg vom Krieg. Du wolltest mir Hoffnung machen mit den Friedensnobelpreisträgerinnen Weidel und Wagenknecht, oder?
Ja, ich weiß nicht, mir ist jetzt noch ein Satz von Olaf Scholz eingefallen, den ich dir zur Interpretation vorlegen wollte, nämlich, wer sich für Demokratie und Bürgerrechte einsetzen muss, um Leben und Gesundheit fürchten, hat er gesagt.
In welchem Zusammenhang?
Das ist die Frage. Ja, ich war nämlich im Rewe und höre auf einmal den Bundeskanzler zu sagen, und ich habe nicht gedacht, ist das eine Drohung? Also,
ja,
oder ist das eine Beschreibung der Realität? Ist das ein politisches Programm? Dann war mir aber deutlich, es ging um Julian Assange.
Okay, da will ich jetzt überhaupt gar nicht.
Doch, er hat in dem Kontext dann gesagt, nee, also das ging ja nicht, dass jemand, der sich für Bürgerrechte und Freiheit und Demokratie einsetzt, dass der um sein Leben fürchten müsse. Deshalb hat er sich...
Ernsthaft? Er hat über Nawalny gesprochen.
Ach ja, Nawalny, genau. Ja, genau, Nawalny. Richtig, richtig, richtig.
Ja, jetzt haben wir jetzt aber beinahe reingelegt.
Ja.
Olaf.
Fies. Wo ist der alte Fuchs? Wissen?
Ja, Mann. Soll ich denn solche Zusammenhänge herstellen? Ja. Also er meinte nicht Assange.
Er meinte nicht Assange, nein.
Ja. Wer das nicht mitbekommen hat, weil es in den Medien nicht berichtet wird, Julian Assange sitzt seit einigen Jahren so oder Jahrzehnten in Gefängnissen in Einzelhaft und soll jetzt in die USA ausgeliefert werden, wo er sicher sterben wird. Den meinte Olaf Scholz nicht.
Nein, weil Julian Assange, was hat er getan? Er hat...
Kriegsverbrechen der Amerikaner aufgedeckt.
Als Journalist. Also publiziert, ne?
Ja.
Nicht?
Da ändert sich gerade die Sprachregelung oder hat sich schon geändert. Oh. Jüngst hat ja auch die Welt in Gestalt von Herrn Rühn korrigiert. Also Assange ist kein Journalist, sondern war immer Aktivist, der auch mit seiner extremen Art schon früher den Kollegen und ihm auch nicht gefallen hat.
Hm.
So wie ja auch dieser Snowden, du erinnerst dich, das ist ja auch eigentlich ein Russe, also der ist ja auch da versteckt. Und diejenigen, die jetzt Assange folgen, wie Joshua Schulte, auch keiner mitbekommen, und Geheimnisse der Dienste ausplaudern, ja auch für 2 Jahre in Einzelhaft gefoltert werden und dann für 40 Jahre ins Gefängnis gehen in den USA. Also das sind alles, das hat sich verschoben. Das ist in den Augen oder den Texten des Mainstream nicht mehr so, dass das Journalisten sind, die für unsere Freiheit und so freie Presse und wichtig, das ist nicht der Fall. Assange ist ein Aktivist, der jetzt endlich verurteilt wird. Das ist so eher so die...
Was wir ja gut finden.
Ach ja, stimmt.
Ich wollte es noch loswerden. Ja.
Ja, ich muss mich an diese Rolle noch gewöhnen.
Ich will mich da gar nicht dran gewöhnen. Ehrlich gesagt fällt mir diese Sendung von allen 100 Jahren am allerschwersten, weil ich echt so viele Erkenntnisse hatte, auch im Laufe der letzten Woche. Können wir noch ein bisschen bei der Schwerkraft bleiben? Weil, also das hast du auch noch mal so deutlich gesagt. Was ist da eigentlich mit der Demokratie los, ne?
Ja, wollen wir den langen Ausflug über rechts und links machen oder willst du direkt in die Demokratie einsteigen?
Nee, mach mal den langen Ausflug. Aber es wirkt ja so, als würde die Demokratie momentan zu einer neuen Blüte heranreifen, weil sie gefordert ist durch eine Provokation einer menschenverachtenden neuen Partei, die es jetzt schafft, Menschen, die die Demokratie gewissermaßen wie eine Selbstverständlichkeit in Anspruch zu nehmen, ohne sich aber jemals für sie einsetzen zu müssen, so aufgeweckt hat, dass sie jetzt auf die Straße gehen und für die Werte, die ihnen ihr gedeihliches Gemeinwesen geschenkt hat, endlich mal einzustehen.
Mhm. Genau.
Deshalb gibt es Demokratiefördergesetze und diverse Maßnahmen, ja, und eine Bekämpfung von Desinformation, und die Demokratie wird wehrhaft. Mhm. Und es ist ja so, dass es dadurch gelingt, die gehbehinderten Reichsbürger zurück in ihre Löcher zu treten. Ja. Allerdings mit dem kleinen Kollateralschaden, dass die dazu in Anspruch genommenen Mittel nicht zu 100% mit Rechtsstaat und Demokratie zu vereinen sind.
Inwiefern? welche Mittel?
Also sagen wir, das Ausspähen von Privattreffen, die Kontrolle von Finanzstürmen, die Delegitimation der Opposition, die Diffamierung von Kritikern, die Verfolgung von Dissidenten, wären für mich jetzt schwierig.
Na, muss ich dich aber korrigieren dürfen.
Also ja, selbstverständlich.
Es geht ja nicht darum, dass wir die Opposition verfolgen wir ja nicht. Die Opposition ist die CDU. Wir sprachen eben darüber, dass die ja auch gerne Krieg führen möchten.
Ach so.
Die Rechtsextremen, meinst du? Die Nazis, die wir verfolgen. Das sind ja...
Ach, ich dachte, das wäre die Opposition.
Nein. Das sind ja Nazis. Das sind also...
Aber dann hilf mir bitte mal, wie definiere ich denn jetzt dieses Rechts? Also das ist ja, das scheint ja was sehr Gefährliches zu sein. Mhm. Und damit man da nicht aus Versehen, also das ist ja immer meine Sorge, wir haben es schon, glaube ich, mehrfach besprochen, dass ich aus Versehen rechts bin, ohne es zu merken, weil mir gar nicht genau klar ist oder mir niemand gesagt hat, was ich denn tun muss, damit ich nicht rechts bin. Weil ich rechts möchte ich ja keinesfalls sein. Was wären denn da die Kriterien, nach denen man das beurteilt?
Ja, da müssen wir mal gemeinsam suchen und sammeln gehen. Also das wird ja, es ist ja auch automatisch rechts, ist ja automatisch rechtsextrem, ist Nazi. Ne?
Ja,
also da müssen wir uns, das stelle ich auch fest in Gesprächen, wenn ich dann mal frage, was ist denn das, das ist alles dasselbe.
Ja.
Also rechts ist rechtsextrem.
Ist auch menschenverachtende Ideologien, sowas wie, ja.
Ja, also nicht, dass du jetzt so kleinliche Unterscheidungen machst und sagst, rechts ist eigentlich eine werteorientierte, heimatverbundene. Das kannst du alles vergessen. Also da wird nicht differenziert. Mhm. Rechts ist gleich rechtsextrem, ist gleich Nazi. Und zeichnet sich eben dadurch aus meines Wissens, dass es, also wie ist denn unsere alte Definition von rechtsextremen Verhalten? Also
autoritär.
Autoritär.
Unterdrückerisch, Ressourcen oder Geld umverteilen in die Hände der Reichen und Mächtigen.
Ja,
aggressive Außenpolitik, Gleichschaltung.
Diskriminierung von Andersdenkenden,
die
aber auch Leuten, denen zum Beispiel genetische Merkmale fehlen, weil sie nicht geimpft sind.
Ja.
Also das wäre ja eine klassisch rechte Position. Also auch noch einzelne Gruppen auszusondern, weil sie angeblich Krankheiten übertragen, gehört für mich auch.
Ja, also die Biologisierung von Bürgerrechten, genau.
Und was ist noch rechts? Also auf jeden Fall so ein Überlegenheitsgefühl. Das wird dann oft verbunden mit so einer nationalen Idee, aber die ist ja nicht zwingend. Also es
Globalsozialismus kann man ja auch nehmen. Ne?
Ja, aber einfach, dass man weiß, man weiß es besser.
Und man unterstützt das Ganze durch vermeintliche Wissenschaftlichkeit und eine moralische Mission. Das war ja bei den Nazis ein großes Thema.
Ja, auch das, also Wissen, dass die eigene Moral der anderen überlegen ist.
Genau.
Das finden wir sicherlich, aber das ist rechts?
Das ist rechts. Jetzt können wir mal die einzelnen Parteiprogramme uns angucken.
Moment mal. Ja, da bin ich dagegen.
Wie jetzt?
Gegen rechts.
Ich bin komplett gegen rechts. Ja, dann müssen wir auch auf die Straße gehen.
Aber was du gerade beschrieben hast, ist doch... Ich mach mal kurz den Ton aus. Das ist ja das, was wir jetzt gerade erleben. Also, dass eine Regierung sich moralisch überlegen führt und gegen solche komischen Leute im Osten Krieg führen will und die Bevölkerung spaltet oder einsperrt, wenn nicht mitmachen will. Haben wir jetzt gerade das beschrieben? Ist das der Protest gegen rechts? Aber warum läuft dann unsere Regierung da mit?
Meinst du, die demonstrieren gegen sich selbst, gewissermaßen?
Das wäre die Schlussfolgerung.
Hm. Das würde ja bedeuten, wenn ich mal so eine Linie ziehe und sagen wir mal in die Mitte. Ja, wen nehme ich denn da in die Mitte? Sagen wir mal, ganz rechts außen ist ja die AfD, ne? Und dann sind ja diese ganzen anderen Parteien, die gerade an der Regierung sind, noch rechts von der AfD.
Ja.
Das heißt, die AfD ist quasi eine linke Partei, die neben sich nur noch eine einzige linke Partei hat, nämlich das Bündnis Sahra Wagenknecht.
Was würde das heißen? Du merkst, wir sind ein bisschen in dieser Begriffsverwirrung. Ich finde, wenn ich das mal kurz zeigen darf, dass der satirische, das ist natürlich nur Satire, Leute, aber ich will das mal hochhalten, das ist ja eigentlich ganz gut beschrieben, was der Harlekin dann daraus macht. Also das ist,
ich lenke mal so ein bisschen ab, damit der Logarithmus das nicht findet.
Nein, das ist, also auch wenn wir jetzt natürlich hier, wir sind ja nur das Comedy-Format, aber man müsste sich schon einigen, oder? Auf die Begriffe, was ist denn jetzt eigentlich rechts und links? Nach meinem Verständnis war das früher anders. Und nach meinem Verständnis ist eben, ich höre auf unserer Seite der Blase immer, wir würden auf so einen Sozialismus zusteuern. Oder? Also als Warnung, dass man sagt, die Leute, die jetzt an der Regierung sind, die machen hier so einen komischen Sozialismus. Und das kriege ich im Kopf überhaupt nicht zusammen. Was ist denn daran sozialistisch?
Ja, es ist, die Durchsetzungsstrategien sind sozialistisch, weil sie die sozialtechnologische Steuerung der Meinung und den Druck auf den Einzelnen im Interesse der Herrschaft von wenigen nutzen. Vielleicht meint, ist das gemeint, aber.
Ach so, also es meint nicht sozialistisch im Sinne von, was man dann wieder auf der Seite von Frau Wagenknecht vermuten wollen würde, das gerechtere Verteilen von Vermögen irgendwie von oben nach unten, das ist dann eben nicht gemeint.
Also ich habe das Gefühl, die Vermögen verteilen sich ein bisschen anders, aber es kann auch täuschen.
Ich habe das Gefühl, wir haben es zu tun mit einer großen Koalition von Parteien, die irgendwie, also die Reichen demonstrieren gegen die Armen, kommen mir so vor.
Ja.
Vielleicht täusche ich mich da.
Ja.
Okay.
Und die Stockholm-Syndrom-Opfer stellen sich an die Seite der Reichen.
Ja, aber warum nur? Also in der Hoffnung, dass sie dann was abkriegen, dass sie auch zu den Gewinnern gehören danach? Ich bin da nicht so sicher.
Nee, wahrscheinlich nicht. Jetzt, wir sind ja das Zentrum zur Vermeidung von Desinformation und so weiter. Ja. Und du hast, ich meine, du hast dich ja auch, ich will jetzt nicht angeben, aber du hast dich sehr subtil und tiefgreifend mit Parteiprogrammen beschäftigt und hast auch dieses Pamphlet von der AfD gelesen. Ich habe es mir auch angeguckt, da stehen ja ganz schreckliche Dinge drin, ne?
Ja, oder?
Hast du das gelesen? Die wollen Verfahren der direkten Demokratie einführen, ne? Das ist doch ein Angriff auf unser System.
Ja, unter anderem. Also nicht nur das. Die wollen auch Frieden mit Russland. Auch das ist natürlich ein Angriff auf unser System.
Ja.
Du erinnerst dich, also nochmal, ich will mal ganz kurz mich deutlich abgrenzen zur AfD. Ich würde das ja nicht wählen, aber ich habe Verständnis, wenn Menschen das wählen. Ich habe das Programm tatsächlich gelesen. Und ich habe es gelesen, weil ich auf unserer Seite immer höre, die AfD wäre irgendwie, würde sofort die Hartz-IV-Empfänger fertig machen. Das ist nur so ein Argument, eins von vielen Argumenten. Ich weiß nicht, ob du auch das gelesen hast. Und will jetzt keine Lanze für die AfD brechen, um Gottes Willen, aber das steht da nun nicht drin. Also die Regelungen, die die AfD in ihrem sehr, sehr dünnen Wirtschaftsteil vorsieht und da gerne machen möchte, sind ein bisschen anders. Es ist einfach nur so, dass man es den, der vernünftige Vorschlag, dass man es den Empfängern von Hartz IV oder Bürgergeld einfacher macht, wieder etwas dazu zu verdienen und wieder zurückzufinden in eine berufliche Beschäftigung.
Das klingt doch gar nicht so schlecht. Ich habe auch gelesen, dass die Position zur Migration sehr differenziert ist. Das klang für mich auch nicht nach Menschenverachtung, sondern nach einer praktikablen Lösung für ein tatsächliches Problem.
Ja, aber das, was wir hier jetzt gerade besprechen, ist ja schon rechts und uns droht ja jetzt schon wahrscheinlich wieder irgendeine Sperre. Wir machen halt den Fehler, in die Programme reinzugucken und das dann auch noch erstmal wortwörtlich zu nehmen, zu sagen, okay, darüber könnten wir ja mal reden. Ich befürchte, wenn jemand dann mal Wagenknecht liest, neben dem AfD-Programm, ich habe das gerade getan, dann müsste er auch dieses Bündnis Wagenknecht nach rechts sortieren.
Nicht nach unseren Kriterien, sondern nach den Kriterien,
nach den geltenden
möglicherweise Kriterien, sogar rechtsextremistisch.
Ja, auf dieses Feld, das wir gesagt haben, da ist die AfD, da muss auch Wagenknecht rein und das ist rechtsextrem Nazi.
Was fordert die denn?
Naja, wenn Wagenknecht sehr klug und sehr gut differenziert. Sie ist ja eigentlich wertkonservativ in ihrer Ausrichtung. Das heißt, wir wollen das jetzt nicht stundenlang machen, aber wenn Frau Wagenknecht Stellung nimmt zur Zuwanderungsproblematik, wir betteln um eine Sperre, da müssen wir deutlich unterscheiden zwischen Zuwanderung und Asyl. Also wenn jetzt in unserem Nachbarland, wenn da bombardiert wird, dann müssen wir natürlich kurz die Menschen unterbringen. Und Zuwanderung, aber da hat Wagenknecht wirklich gute Argumente, die übrigens SPD-Argumente von Willy Brandt sind. Okay. Aus der Zeit, als die SPD noch 45% Zustimmung hatte in Deutschland, weil sie die Versöhnung mit dem Osten wichtig genommen hatte und die Zuwanderung beschränken wollte, weil es problematisch ist, wenn man diese Zuwanderung ungeregelt passieren lässt, und zwar nicht nur für das Land, in das eingewandert wird, sondern auch für das Land, aus dem ausgewandert wird. Beide Länder werden dadurch zerstört.
Ich kann mich jetzt nicht mehr, ich kann nicht mehr an mich halten. Ich fordere aus den sofortigen Parteiausschluss von Willy Brandt, posthum,
auch das,
und die Überwachung seines Grabes durch den Verfassungsschutz.
Ja, genau. Wenn der dann noch rotiert, dann wird er sofort festgenommen.
Oh mein Gott. Was verbreitest du hier für Ideen?
Das sind nicht meine Ideen. Das sind die nicht unvernünftigen Ideen von Frau Wagenknecht, die sich auf Herrn Brandt bezieht. Oh, und du weißt, dass es in Europa andere Länder gibt, solche, in denen ich manchmal mich aufhalte, in denen die AfD mit ihrer Position wohl als linke Splitterpartei gerade noch so geduldet würde. Ich rede von Dänemark. Weil dieses Wissen, also dass man sagt, die Matthias, wir sind hier auf vermintem Gebiet, wenn man von Heimat und Herkunft und so weiter spricht und davon, dass Menschen aus dem einfachen Grund, dass sie irgendwo geboren sind, eine Verbindung zu ihren Nachbarn und zu ihrer Familie, Feldern und den Familien, ja, und den und der Landschaft und so weiter herstellen, wenn man das nicht leugnet, sondern sagt, das ist so, es gibt es. Es gibt sowas wie Wurzeln, woher wir kommen.
Sprache, Geschichte.
Ja, und wenn dann Menschen wie die Dänen das auch dazu stehen und das auch anerkennen und sagen, wir sind einfach ein besonderer, oder besonders ist schon wieder eine Wertung, aber wir sind halt ein Menschenschlag, der kommt
der
von
eigenen
hier. Wir ähneln uns. Und andere, die dazukommen, die müssen
sowas
sich
sagen
dann
die
halt
in Dänemark?
Die in Dänemark, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie schwierig das hier ist. Man darf hier auch kaum rein. Und jetzt haben sie doch, also Zuwanderung, machen sie jetzt gar nicht mehr. Und außer wenn man sich nützlich macht und dazu passt und eine Aufenthaltsgenehmigung hat und.
Aber ist es nicht so, dass sie auch so eine Art Schnelleinbürgerung haben für Leute, die Verbrechen begehen? Das ist ja in Deutschland zur Bekämpfung der Ausländerkriminalität haben die ja diese Schnelleinbürgerung eingeführt. Dann ist es eben keine Ausländerkriminalität mehr.
Ja, das stimmt. Dann ist es Inländerkriminalität. Genau. Das ist hier nicht ganz so in Dänemark. Also
nicht.
Wir wollen das nicht zu weit treiben. Wollte ich auch eingebürgert werden, ist ja EU, ich bin ja auch EU-Bürger, dann müsste ich, nachdem ich also meine Aufenthaltsgenehmigung habe, ist ja auch nicht gesagt, müsste ich mir hier 7 Jahre aufhalten, ich müsste perfekt Dänisch lernen, dann müsste ich perfekt in dänischer Geschichte sein, ich müsste die Hymne singen können und dann könnte ich mich bewerben. Es ist aber dann nicht gesagt, dass es auch klappt. So, sollte ich auf dem Weg dahin in Dänemark gegen irgendein Gesetz verstoßen, wir sprechen nicht unbedingt über Verstöße wie die du gerade meinst, sondern mir eine Strafe einfangen, weil ich nicht meine Steuern bezahle oder zu schnell fahre, von über 400 Euro, dann verschiebt sich der Zeitpunkt, an dem ich einen Antrag auf Einbürgerung stellen kann, um 4,5 Jahre nach hinten. Soll ich das zweimal machen, verschiebt es sich um weitere 4,5 Jahre nach hinten. Sollte ich jemals angeklagt werden und verurteilt werden, selbst zur Bewährung, verschiebt sich der Einbürgerungsantrag auf niemals.
Also wenn ich das alles so höre, wenn ich das mal jetzt auch so sehe, dann wäre ich ja zum einen dafür, dass wir also so einen sofortigen EU-Ausschluss der Dänen fordern und den Verteidigungshaushalt auf 100% des Bruttosozialproduktes hochschrauben und idealerweise auch zur Befreiung der Dänen
von
militärische Mittel in Erwägung ziehen.
Ja,
weil also das ist vor dem Hintergrund der wertorientierten Außenpolitik und der Menschenrechte ist das ja unsäglich, was da passiert. Und das ist, und das passiert so nah an unserer Grenze. Das ist so wirklich, man denkt irgendwie, das ist ja eigentlich, berühren wir uns ja quasi mit den Dänen.
Ja.
Und mentalitätsmäßig sind das ja Lichtjahre.
Absolut. Ich sagte ja auch, ich bin ja nur mal hierher, also wie gesagt, meine Frau und meine Tochter aus dem Land geschickt. Ich pendle ja immer noch, aber das ist natürlich keine Option. Also es ist auch deshalb keine Option, weil wir natürlich immer Ausländer bleiben und die Dänen so stolz sind. Niemand wird Däne. Selbst wenn man eingebürgert wird, ist man natürlich immer kein Däne, sondern Bürger, geduldet, zweiter Klasse. Ist vielleicht auch nicht so richtig die Lösung für alles. Und schon gar nicht dann, wenn unsere Freunde von der AfD doch jemals was zu sagen haben, aus der EU aussteigen, weil dann kann ich ja einen Tag später meine Sachen packen.
Aus der EU wollen sie ja auch nicht mehr raus, ne?
Naja, das steht da zumindest
selbst mit der schon als Option drin. Mir ist das ja, ich sagte jetzt nämlich das Parteiprogramm von der AfD gelesen habe, sind die mir ja sehr, also ich fand die ja immer so als Projektionsfläche insofern interessant, weil sie die Dinge beim Namen genannt haben und wirklich solide Oppositionsarbeit gemacht haben. Jetzt, wo ich mich mit dem Programm beschäftigt habe, also, da sind so viele Wischiwaschi-Positionen in der NATO, wollen die bleiben. Also ich erwäge tatsächlich, ob da nicht doch noch Platz für eine Partei ist, die so ein bisschen links von der CDU ja, sich platziert.
Du solltest dich dann auch mal als Wertekonservativer, der du bist,
ja,
oder Wertkonservativer mit Frau Wagenknecht beschäftigen.
Ich habe ja von Politik sowieso keine Ahnung. Also deshalb
nein, ich auch da raus. Nein, aber auch Wagenknecht, also für uns nochmal, die kommt dann auch nach rechts in der Wertung.
Naja, nach welchen Kriterien?
Ich bin Fancy jetzt und so.
Ja.
Weil ja auch Wagenknecht solche Dinge schreibt, was zum Beispiel die EU betrifft, man mag es ja kaum sagen, aber das ist gleichlautend bei der AfD und bei Wagenknecht und in meinen Augen völlig berechtigt. Dass man sagt, wir hatten mal eine europäische Wirtschaftsunion. Wir erinnern uns vielleicht vorher erst mal eine Montanunion.
Ja.
Das sind Dinge, auf die Wagenknecht dann auch gerne rekurriert und sagt, das können wir ja gerne machen. Aber die Europäische Kommission als jemand, der in die Belange der Nationalstaaten hineinredet, das geht ja gar nicht. Das wäre dann der Mittelweg. Das ist ja auch die Forderung der AfD. Wir bleiben da gern drin.
Das ist ja interessant.
Ist interessant, das ist exakt die gleiche Argumentation.
Ja. Oh Gott.
Und sie ist ja richtig. Aber sie ist eben gegen das, was im Moment als, was auch immer empfunden wird in Deutschland, die extreme Mitte.
Ja, ja.
So, also die wollen das alles nicht. Die möchten gerne was anderes. Hm. Und wir haben nichts dagegen. Wir sind ja dafür, oder?
Wir sind dafür.
Ja, mach das mal ruhig.
Wir freuen uns. Man kann das ja mal ausprobieren.
Ja. Ja. Okay, du wolltest noch was fragen.
Nee, ich wollte jetzt mit der Frage vom Anfang nochmal wiederholen, ob das nicht doch auch Sinn ergibt, dass, wenn ich jetzt in beiden diesen Parteiprogrammen lese, dass man eine Pazifisierung der Außenpolitik in Osteuropa sich vorstellen könnte, als Bündnis Sarah Wagenknecht oder als AfD, dann wäre ja ein politischer Erfolg dieser Parteien dem Krieg zuwider.
Ja, das wäre nicht dem Krieg nicht förderlich.
Das heißt, Menschen, die den Frieden auf dem Wege des Krieges erreichen wollen, müssen einen vorzeitigen Friedenserguss vermeiden, indem sie diese Parteien aus dem Spiel nehmen. Und wenn jetzt auch noch ein großer Teil des Wahlvolkes sich möglicherweise für diese Option entscheiden würde, wäre das ja eine Bedrohung der Friedenssicherungsagenda.
Ja, sehr hübsch um die Ecke gedacht. Also du meinst, wenn sich ein größerer Teil des Wahlvolkes für diese friedensbejahenden
Kriegsradikalen.
Ja,
genau, ja, ja.
Ja. Ja, das müssen wir verhindern. Aber wir sind ja dabei, oder?
Ja, und da bin ich so froh drüber. Da muss man auch, ich wollte mich mehr nochmal zu Fräulein Pieper auch äußern, wenn ich darf. Die ja mein Interviewgast.
Ja, wo kommt die denn jetzt her? Ja,
ja,
ja.
Anthony Lee wurde ja vom NDR, das ist schon eine Weile her, aber ich fand es einfach so rührend, dass ich es gerne nochmal wiederholen würde. Da wurde er von einer Expertin in Sachen Rechtsextremismus zu Recht klassifiziert als umstrittener Sprecher und rechtsextremer Player. Was ihn, glaube ich, nicht nur gefreut hat, und auch seine Kinder, die in der Schule das nochmal zu hören bekommen haben, was ihr Vater für ein böser Kerl ist. Ja. Von einer jungen Frau, die sich ja mit den Fragen des Genderismus im ländlichen Gebiet beschäftigt und insofern wirklich sehr viel Ahnung von Landwirtschaft auch hat. Mhm. So eingeordnet, dass er gewissermaßen als Player delegitimiert war. Delegitimation von Opposition ist ja das große Thema. Ich habe da mal nachgeschlagen, was dieses Institut ansonsten so zustande bringt. Das ist ja Agrarsoziologie. Das ist ja, Landwirtschaft ist ja sozial konstruiert. Das ist ja wie mit Geschlecht, Familie und so weiter, ist ja auch die Landwirtschaft sozial konstruiert. Das ist dir klar, ne?
Nee, was heißt das? Dass Felder verschiedene Geschlechter haben und frei wählen können?
Genau. Ja. Ach so. Oder dass man so entscheiden kann, ja, das ist jetzt, die Gesellschaft entscheidet halt, was Landwirtschaft ist, so ob wir davon satt werden oder nicht, oder ob wir da, ne, so. Das ist das Forschungsgebiet. Und der Lehrstuhl, an dem Fräulein Pieper beschäftigt ist, wird großzügig alimentiert mit Mitteln aus dem Programm des Demokratieförderfonds und betreibt Programme zur Aufklärung von jungen Menschen im Hinblick auf rechtsextremistische Tendenzen in Hessen und in Thüringen. Das heißt, es gibt da eine gewisse Staatsnähe oder einen Interessenkonflikt, wenn solche Expertinnen zu Wort kommen, die aber im Kontext von regierungsfinanzierten Wissenschaftsprogrammen unterwegs sind.
Ganz kurz zu meiner Erhellung. Also sie wird zwar finanziert, oder ihr...
Die Lehrstuhlinhaberin bekommt, nimmt diese Mittel in Anspruch.
Aber sie hat damit nicht das Geringste zu tun. Also sie hat keine Ahnung von Rechtsextremismus. Sie kriegt nur von denen Geld, die
dagegen sind. Nein, sie wird das schon wissen. Also wenn das der Ingenieur, der hat ja wahrscheinlich selber auch gar nicht verstanden, wie rechtsextrem er ist. Und ist möglicherweise sogar dankbar, dass er das jetzt von Fräulein Pieper hört.
Zumal er doch vom Verfassungsschutz weiß, dass das nicht ist.
Genau, das hat er ja bei uns gesagt.
Da ist ja Frau Pieper dann offensichtlich besser informiert. Das ist ja mal gut, dass sie das mal aufgeklärt hat. Gut, dass wir solche Experten haben.
Ja.
Ist sie denn schon fertig mit ihrem Studium?
Ja, das ist ja ein weites Feld. Ich glaube, sie muss ihren Studienabschluss noch sozial konstruieren.
Gut. Ja, gut. Gut, dass du das mal erwähnt hast.
Das bringt mich zu dem nächsten Gedanken. Ich weiß nicht, ob du den noch als von dem Schwergewicht noch erträgst heute in dieser doch sehr ernsten 100. Sendung nach 100 Jahren. Wie war die Ausgangsfrage, als wir über die Parteien sprachen, wie ist der Zustand der Demokratie und hat es noch Sinn, darum zu kämpfen und zu streiten? Wir haben im Vorgespräch die Schlussfolgerung gezogen, dass die Demokratie verstorben ist. Dass wir uns letztendlich in totalitären Zeiten befinden. Und ich habe mal darüber nachgedacht, woran kann man das festmachen? Und ich würde sagen, insbesondere am Verhältnis der Mächtigen zur Opposition.
Ja, also die...
Also im Moment, wenn die Staatsmittel als Herrschaftssicherungsmittel der Regierenden missbraucht werden... Und nicht als Abwehrrechte der Unterworfenen gegen die Herrschenden.
Gegen den Staat. Genau.
Dann sind da für mich Grenzen überschritten, die ich eigentlich sonst nur aus autoritären oder totalitären Regimen kenne.
Ja, also da können wir noch, wenn wir das noch ergänzen wollen. Ich weiß, halt den Gedanken bitte fest, da wohin gehört. Es ist ja dabei ein scheinbarer Konsens und der wird ja auch immer größer, also von den vom Staat abhängigen Gruppen, sich also einzureihen in diesem Kampf gegen die Bürger.
Siehe Fräulein Pieper.
Siehe Fräulein Pieper, aber siehe auch, wie wir jetzt dann auch gesehen haben, es klatschen ja viele Menschen mit gegen rechts, was auch immer das sein soll, also gegen die Armen und gegen die nicht zufrieden sind mit der Politik, wie sie gemacht worden ist und weiter gemacht wird. Meine Begeisterung ist groß. Du weißt, dass auf der Berlinale Leute, die immer alles auswendig lernen, irgendwie jetzt die Staatstexte auswendig lernen und dann vorsingen. Und jetzt ist auch die Kirche, also die Deutsche Bischofskonferenz, eingeschwenkt und hat gesagt, also wir Christen können nicht AfD wählen. Das ist auch ganz bemerkenswert. Also wer jetzt...
Das ist dieses Neutralitätsgebot, ne?
Ja. Also gut, deswegen haben wir dann jetzt also von den 20% angeführt und manipuliert und... die Opposition eigentlich verunmöglicht und oder abgeschaltet.
Genau.
Heißt, ja, Demokratie, Ende. Und die Frage, die sich anschließt, was machen wir denn jetzt, oder?
Ich würde gerne noch einen anderen düsteren Faden hervorheben, der in das große Tau verwoben ist, der uns als Strick um den Hals gelegt wurde. Schiefes Bild, egal. Und zwar aufnehmend einen Gedanken, den du beim letzten Mal geäußert hast, im Hinblick auf die psychische Verfassung unserer Nation. Mhm. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, du hast gesagt, ja, wir haben einen an der Klatsche. Habe ich das richtig zusammengefasst oder war das
ein bisschen bestimmt. Ich überkomplex? Weiß nicht, ob das Wortlaut war, aber sicherlich passt das zu meiner unterkomplexen Darstellung von Dingen. Ja,
ich möchte noch ergänzen, dass wir als mildernde Umstände oder als Begleitumstände nicht nur einen an der Klatsche haben, sondern dass wir auch mehrfach missbrauchte Therapieopfer sind.
Ja.
Dass eben auch diese Geburtsschwierigkeiten bei unserer Staatsgründung ja auch nochmal durch Interventionen nicht besser geworden sind. Ich möchte da vier große Stationen mal benennen, die man mit in den Blick nehmen möchte. Ich verweise da auf einen Film, den ich gesehen habe von Lutz Dambeck,
ja,
der über Overgames und das Netz mal versucht hat zu zeigen, wie eigentlich sowas wie Umerziehung erfolgt, und hat vor allem die Umerziehung der Deutschen in der Nachkriegszeit durch die Alliierten, vor allem die Amerikaner, im Blick, die finanziert von Stiftungen und unter Beteiligung auch der Freimaurer Programme entwickelt haben, uns einerseits ja von der Bürde des Nationalismus zu befreien und uns demokratiefähig zu machen, und zum anderen aber auch anschlussfähig an globalistische Vorstellungen einer permanenten Revolution, wie er das nennt. Mhm. Habe ich das richtig benannt?
Ja.
Und das Bemerkenswerte daran ist, dass diese Maßnahmen zur Umerziehung, Re-Education, wie man es nannte, von Mitteln Gebrauch machen, die man eigentlich als folteranalogen Sozialzugriff auf Seelen beschreiben kann. Also es ist Sozialtechnologie. Das heißt, ich betrachte nicht das Selbstbestimmungsrecht der Völker und demokratische Prozesse, sondern ich betrachte sowas wie die Volksseele oder die kulturelle Identität einer Gemeinschaft als Verfügungsmasse, auf die ich zugreifen kann mit verschiedenen Techniken der Manipulation. Das heißt also vor allem mediale Kommunikation, aber auch vieles andere mehr. Also eine Maßnahme war zum Beispiel die Unterbrechung der Generationsbeziehungen zwischen Eltern und Kindern und so weiter, um da etwas herbeizuführen. Also müsste man über Margaret Mead und Gregory Bateson und viele andere mehr sprechen. Mhm. Jetzt ist es so, dass ja das nicht die erste Umerziehung war, die uns zuteil geworden ist, sondern auch die Nazizeit selber war ja eine große Umerziehungskampagne. Es war ja nicht so, dass das wie als Naturereignis über uns hereingebrochen ist, sondern auch die Nazis haben ja die Mittel der Kommunikationstechnik zu nutzen gewusst, um die Effekte zu erzielen, die sie brauchten, um ihre Agenda durchzusetzen und Kriege zu entfesseln oder auch Menschheitsverbrechen zu begehen.
Ja.
Ja. Das heißt, wir hatten die erste Umerziehung, wir hatten die zweite Umerziehung, dann hatten wir nochmal nach 89 die neoliberale Umerziehung. Das war auch ein großes Programm, was auf die Seele der Deutschen zugegriffen hat. Ich habe ein bisschen darüber referiert in meinem Vortrag zum Blödheitsvirus. Mhm. Und jetzt hatten wir noch die Corona-Re-Education. Und jetzt ist es ja so, dass diese ganzen Sachen möglicherweise in bester Absicht erfolgt sind, aber du weißt, wie das ist, Psychotherapien, wenn sie nicht ganz gewissenhaft durchgeführt werden, lindern nicht nur seelisches Leid, sondern hinterlassen auch Spuren in den Seelen der Menschen.
Ja.
Und möglicherweise auch in den Spuren von Kulturen. Ja. In den Kulturen selbst. Ja. Mhm. Also was man sagen kann, dass wir alle so gaga sind, könnte daran liegen, dass wir wie Ratten im Käfig gehalten werden über Jahrzehnte, vielleicht bald ein Jahrhundert, und dort mit allerlei segensreichen Verbesserungsvorschlägen im Hinblick auf unsere geistigen Grundüberzeugungen und kulturellen Praktiken versorgt werden und dabei aber gleichzeitig das, woraus wir leben, nämlich Familie, Tradition, Heimat, Verwurzelung, all diese Dinge, auf die sowas wie Sarah Wagenknecht und die AfD hinweisen, dass uns das entzogen ist und wir gewissermaßen von den Kraftquellen einer eigenen Geschichte und auch von der Gelegenheit zu reifen an etwas abgeschnitten werden, weil wir einfach in dieses große Laborexperiment gesperrt werden.
Ja, wobei das Gegenargument wäre, der Erzogenen, also wir sind zum Glück befreit von diesen ganzen Schranken des irgendwo Geborenseins als irgendein Geschlecht.
Ja.
Und sind ja zum Glück jetzt frei, uns wohin auch immer wir wollen auf der Welt zu bewegen, so wie jeder andere Mensch auch, in welchem Geschlecht auch immer wir möchten.
Genau, also, das wird uns als Emanzipation verkauft, genau. Dass wir sozusagen jeglicher Herkunft beraubt sind.
Genau, und das ist ja Teil dieser Umerziehung, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, genau.
Also, das seid doch frei zu tun, was ihr wollt, was natürlich nicht stimmt, also in jeder Hinsicht.
Zwei Punkte. Das eine ist, selbst wenn das ein erstrebenswertes Ziel wäre, so zu leben, ist es ja immer noch ein Unterschied, ob ich mich dazu selbst entscheide aus freien Stücken oder ob ich dahin vergewaltigt werde. Das ist wie mit Sex, das ist eigentlich eine schöne Sache, aber wenn er nicht einvernehmlich passiert, trägt er mitunter Züge von Gewalt.
Ja, das ist eine Burchard-Formulierung. Ja. Ja.
Ja. Und genauso könnte man auch sagen, politische Befreiung, die im Modus der Gewalt mir Ziele einschreibt mit Mitteln, die meine Würde und meine Freiheit zerstören, ist gar nicht Befreiung, sondern übelste Manipulation.
Ja. Ja, spannend erklärt, warum wir auf die Couch müssen. Also,
ja, aber die Frage ist, ob wir auf die Couch müssen, um da nochmal jemanden neben zu sitzen, der uns so mit einem Schraubenzieher im Hirn rumdreht oder ob wir möglicherweise mal einen Mittagsschlaf brauchen. Ja. Um in einem großen Albtraum das alles wieder loszuwerden, weil der Punkt ist der, wenn wir das alles noch mit dazu nehmen, haben wir also auf der einen Seite sowas wie dasjenige, was uns als Geschichte zur Verfügung steht, was vielleicht segensreich und problematisch ist, und auf der anderen Seite haben wir diese vielen gewaltsamen Interventionen, die wie sowas wie eine Lobotomie, ein Elektroschock und diese ganzen Elemente in unsere Seele gewirkt haben, selbst im Medium der Popkultur, dass man sich doch echt Sorgen machen muss oder beziehungsweise vielleicht auch besser versteht, warum solche Dinge bei uns möglich sind und in anderen Teilen der Welt Kopfschütteln auslösen.
Ja, wenn ich dazu etwas noch ergänzen darf, zu dieser ganzen Umerziehung oder auch schiefgehenden Umerziehung, gestattest du mir das? Oder wolltest du noch?
Nein, ich habe schon viel zu viel gesagt, glaube ich.
Nein, das passt nur jetzt vielleicht da auch hinein. Du weißt, dass ich Herrn Andrik gerade lese. Er hat ein Buch geschrieben im Moralgefängnis. Ich kann das, wenn es nicht so viel Krach macht, auch gerne nochmal hochhalten. Ich empfehle das zur Lektüre. Vielleicht kann man das so. Kann man das? Ja. Mhm. Ja. Nur ein Punkt daraus. Also das ist schon sehr wichtig, was er da aufführt und was die... Ich habe nur beim Lesen gedacht, diese einmalige Haltung der Deutschen im Moment auf der Welt, was du jetzt beschreibst als Umerziehungsprozess über 100 Jahre und als davor vergewaltigte Menschen über mehrere Generationen. Warum passiert es ausgerechnet in Deutschland, dass wir jetzt wieder genau diesen Weg gehen, den wir vermeiden wollten? Also das kann doch überhaupt nicht sein. Und das ist ja genau das. Das ist aber interessant, dass man sagt, das ist genau der Punkt. Wir haben unser Leben lang von der Kita oder vor der Kita seit 1945 bis ins Grab gehört, was wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Also wer den anfängt. So, das heißt, ihr sollt nicht Folgendes.
Nie wieder ist jetzt.
Ihr sollt nicht in Russland einmarschieren. Ihr sollt nicht einzelne Gruppen ausgrenzen. Ihr sollt nicht töten, ihr sollt nicht zensieren, ihr sollt nicht Bücher anzünden. Und das Phänomen ist ja, nicht funktioniert nicht. Ich habe das, glaube ich, in einem der Bücher mal geschrieben, die ich so veröffentlicht habe. Das ist, dass wenn du das dauernd hörst, du sollst nicht töten.
Hörst du
das Einzige, töten, was hängen bleibt, hörst du nur noch töten. Und genauso ist es ja im Grunde auch mit dem Deutschen, dieser Dauerschuld, das ist, dass du sollst nicht in Russland einmarschieren, du sollst nicht Bücher anzünden, wenn du das den ganzen Tag hörst.
Zündest du Bücher an und marschierst in Russland
ein. Genau. Dann bleibt am Ende genau das hängen. So, und das Problem ist, dass die Deutschen das, von außen sieht man das, die Deutschen sind wieder da, aber die Deutschen müssen natürlich sagen, nachdem wir uns das ein Leben lang immer wieder ganz laut sagen gegenseitig, kann das ja gar nicht so sein, dass wir wieder so sind. Es ist aber leider so. Also wir sind wieder in dieser Situation und es würde das deutsche Rest-Selbstbewusstsein oder komplett zerstören, wenn man sich das jetzt auch noch eingestehen müsste. Das halte ich
für... Das heißt, zur Aufrechterhaltung einer großen Fiktion ist die Wiederholung der Vergangenheit nötig, um sie zu vermeiden.
Großartig. Ja, also auf die Rollbahn. Wenn wir das jetzt nicht irgendwie korrigiert bekommen in unseren Köpfchen mit dem Eingeständnis, oh Mist, wir sind leider wieder in die falsche Richtung gelaufen.
Scheiße.
Wenn wir das nicht hinkriegen, dann sind wir leider, glaube ich, wirklich verdammt dazu, diesen Krieg zu führen als einzige gegen Russland. Und das hat vermutlich folgen. So, jetzt was Heiteres.
Jetzt was für eine lustige Sendung.
Ja, kann ja mal vorkommen. Also wir hoffen, dass wir nächste Woche immer noch da sind. Dann machen wir auch die witzigen Sachen. Ich habe hier noch ganz viel mit so KI und selbstfahrenden Autos. Das machen wir erst nächste Woche. Jetzt kommt ein Abspann, Matthias. Kommt doch was nach dem Abspann. Das ist lustig. Was sollen wir denn machen? Ja, nach 100 Jahren B&B waren wir jetzt auch mal nicht so lustig, aber das sieht unfassbar bezaubernd aus, wie so zwei zu Brust geratene Ohren. Das ist jetzt wieder das Bild vom Anfang. Wie schön. Gut, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder.
Ja.
Und
da sind wir noch mehr, ich glaube, wir haben es nicht durchgängig geschafft, dafür zu sein. Wir sind ein bisschen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze so halb dagegen gewesen und waren auch in unserem Dafürsein nicht so euphorisch, wie man es zu Recht erwartet. Haben wir schon vom Wiedererstarken der Nationalmannschaft gewarnt?
Wiedererstarken durch wen? Durch Toni Kroos?
Ja, ja.
Ach so, ja. Mhm. Haben wir davor gewarnt? Ja, das machen wir auch nächste Woche.
Machen wir nächste Woche, okay, gut. Entschuldigung, ich
muss mich wieder lassen. Ja. Ja. Geh jetzt nicht so irgendwie aus dem Haus, bitte. Das könnte ja irgendwie völlig falsch verstanden werden. Ich weiß aber nicht, wie. Na, ich möchte dich hier nächste Woche wiedersehen. Also setz das ab, bevor du in den Park spazieren gehst. Okay. Ich freue mich auf nächste Woche. Und jetzt kommt noch ein bisschen was.
Was Lustiges,
etwas, genau. Etwas Amüsanteres. Ja. Herr Burchardt über Ampeln und Virenbesiedlung aus den juvenilen Anfängen von B&B. So circa.
Vor 100 Jahren. 100 Jahre in 30 Sekunden oder so, ne?
Ja, okay.
Bis dann.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Guten Morgen oder guten Tag. Und hallo da draußen, ihr Menschen an den Empfängern. Schön, dich zu sehen, schön, euch zu sehen, nee, nicht euch zu sehen, schön, dass ihr da seid. Und gleich mal mit einer ganz ungewöhnlichen Frage an dich über den Tisch, die kaum jemand stellt. Matthias, wie geht es dir?
Willst du eine ehrliche Antwort?
Ja.
Mir geht's nicht gut.
Im Auge behalten und gelegentlich mal anspielen.
Ja, unbedingt.
Weil nochmal, das findet alles so statt, ohne dass es jemand zur Kenntnis nimmt. Die gesamten Entwicklungen, wer hier gewinnt gerade ganz viele Preise bei den Smart Cities und was sie da so gerade alles können schon.
Hast du mir nicht gerade noch erzählt, dass die jetzt, die EU hat eine Botschaft im Silicon Valley eröffnet oder wer war das?
Ja. Das ist ja ein Staat des Silicon Valley und da wird die EU eine ständige Vertretung. Das ist natürlich ganz
gut. Wer ist eigentlich Bundeskanzlerin vom Silicon Valley?
Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wahrscheinlich Wojcicki oder wie heißt irgendwie Susan oder Anne, weiß der Geier. Also ich finde das ganz gut, man kürzt ja was ab, also man muss dann nicht mehr in die Einzelnen nach Straßburg.
Man kann klimaneutral den Lobbyismus betreiben, ne?
Und muss, genau, ja. Und brauchst du nicht mehr so viele Flugzeuge.
Rettet den Planeten.
Ja, wenn wir alle direkt schon zu den Lobbyisten hinziehen, das ist natürlich...
Erzähl mal, ich kenne ein Stichwort und es stört es dich, wenn ich rauche, weil das ist ja, ich meine, das ist ja so schön in dieser Sendung.
Ist das eine Aura? Na, ich versuche das geheim zu halten.
Ja, ich dachte, das war nicht. Guck doch mal weg, ey.
Der genießt das Leben.
Hallo, Matthias.
Hallo, Sven.
Ich glaube, wir können normal laut sprechen. Uns kann ja keiner sehen mit den Sonnenbrillen.
Da freust du dich schon die ganze Zeit drauf. Gib's zu, komm.
Ich bin auch noch nicht beim Proktologen, aber das hat jetzt stark bedroht.
So ein bisschen defekt. Schöne Grüße an Mareike. So, ansonsten habe ich natürlich hier auch, weil wir werden mit gefährlichen Substanzen operieren, eine Schutzmaske mitgebracht.
Ja, in der richtigen Farbe.
Weil, vielleicht verzichte ich jetzt doch auf die Handschuhe. Ich gehe das persönliche Risiko ein, weil als Medizin-Nobelpreisträger muss man auch sein Leben aufs Spiel setzen. Mir ist etwas gelungen, was seit langem gefordert wird und nicht eingelöst ist. Mir ist gelungen, das SARS-CoV-2-Virus zu isolieren. Ich habe das Isolat mitgebracht. Es ist hier in einem Kochtopf. Die Kochschen Postulate wurden von mir berücksichtigt. Du wirst dich sicherlich fragen, wie ist mir das gelungen? Ich habe es zunächst mit Isolierband probiert. Das hat nicht geklappt.
Und du weißt auch, warum hat es nicht geklappt? Warum geht Isolierband nicht? Richtig, wegen des Spike-Proteins. Ah. Diese vielen kleinen Stacheln, ne, ja. Die sind ja so stachig. Aber dann habe ich gedacht, Moment, Spikes habe ich ja selbst auch. Ich habe ja hier die Zuckerklatschen. So. Und jetzt werde ich das Isolat vor den Augen der Weltöffentlichkeit hier aus meinem Kochtopf ziehen. Moment.
Ja, das ist sehr schön. Ja, beeindruckend.
Das SARS-CoV-2, ja, ich finde jetzt schon auch, wenn du magst, darfst du die Nationalhymne singen.
Ja, könnte ich, aber ist ein Screenshot, nee. Die Nationalhymne kann ich nicht, aber die von Schweden. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich das mit bloßem Auge erkenne, das ist ja toll.
Also, ja, das ist der Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Mich wundert auch, warum die anderen das immer übersehen haben. Aber wie gesagt, mir ist es jetzt gelungen, dieses Virus zu isolieren. Mhm. Und ich denke, also ich glaube, Bodo Schiffmann hat auch einen Preis ausgeschrieben. Ich glaube, da gab es irgendwie 100.000 oder so, soll man kriegen, wenn man es anlegt. Also ich beanspruche diesen Preis, aber damit wird es nicht getan sein. Also hier ist das Isolat. Wir haben jetzt eine neue medizinische Grundlage. Was sagst du dazu?
Ja, das finde ich großartig, weil ich muss mir diese Tastenkombination für Screenshots... Ah, nee, wir haben ja doch eine Aufzeichnung. Also ja, das wird man ja auch herausarbeiten können in 4 bis 8K. Ja, großartig. Also ich könnte jetzt lügen. Ich bin sicher, dass du dafür einen Nobelpreis kriegst.
Ja, Moment. Doch, ich bin ja noch nicht am Ende.
Jetzt, ach so, du hast auch keinen Stoff. Du hast natürlich auch einen Stoff gegen dieses...
Natürlich, ich werde die Krankheit besiegen.
Aber dann hast du noch was anderes gesagt, nämlich, dass du an roten Ampeln nachts hältst und das auch aus Überzeugung, wenn ich das richtig wiedergeben darf. Da habe ich gedacht, Matthias ist doch ein intelligenter Mann, warum macht er denn das bloß?
Genau.
Dann wollte ich dich gerne darauf ansprechen.
Ja. Und, ja, also erstmal, ich empfehle das nicht zur Nachahmung, sondern das ist meine Antwort auf ein großes Problem, dass ich nämlich die Akzeptanz von Regeln nicht davon abhängig mache, dass die Übertretung mit Strafe bewährt ist, sondern weil ich denke, wo es so etwas gibt, dann ist es ein Gut, dass solche Regeln zu achten sind. Und dass ich sozusagen nicht in mein eigenes Belieben den Regelgehorsam stelle, sondern dass ich das erstmal als ein hohes Gut betrachte, selbst wenn ich mit der Regel in dem Fall nicht einverstanden bin. Aber damit das jetzt nicht so wirkt, als wäre ich jetzt einfach ein braver Gehorsamsuntertan, der Freude an masochistischem Regelgehorsam hat. Das ist nicht der Punkt, weil ich habe das ja noch ergänzt, dass ich das vorausgesetzt ist dabei, dass ich der Art und Weise, wie diese Regeln zustande gekommen sind, dass ich dieser Art und Weise zustimmen kann und diese Regeln auch als legitim empfinde. Also dass sozusagen diese Legalität legitimiert ist.
Mhm.
Weil ich dann nämlich, wenn ich das akzeptiere, das ist im Grunde ein kantischer Gedanke, dass ich auch in allen anderen Fragen von jedem anderen verlangen kann, dass er sich an die Regeln hält und nicht nach Gutdünken damit großzügig umgeht. Also ich würde zum Beispiel erwarten, das ist das Starke etwa am Rechtsstaat, also zumindest an der Idee, nicht so, wie er momentan praktiziert wird, dass jeder vor dem Gesetz gleich ist. Und dass ihn seine Position nicht davon suspendiert, dass diese Rechte für ihn gelten. Und auch, dass die Ausnahme der Übertretung nicht ohne weiteres gilt. Ich würde übrigens nicht an dieser roten Ampel stehen bleiben, wenn ich zum Beispiel einen sterbenden Menschen in ein Krankenhaus bringen müsste.
Na gut, also das...
Das wäre für mich ein Unterschied. Aber ich würde nicht sagen, ach, guck doch keiner, kommt doch keiner, das würde ich nicht machen. Aber ich gebe zu, dass das so ein Privatvergnügen ist, was ich mir gönne. Das ist so eine Art Schönheit.
Ich hab darüber nachgedacht. Nochmal, ich würde da gerne noch nachfragen dürfen. Also ich bleibe da nur stehen, weil, wie gesagt, vorausgesetzt, links und rechts ist alles irgendwie weites, freies Feld und es kann wirklich nichts passieren. Ich bleibe da nicht stehen, weil ich inzwischen nicht mehr stehen, weil ich Angst habe, dass Google da so eine Kamera eingebaut hat. Und ich habe schon so viele Punkte in Flensburg. Das ist in dem Fall der einzige Punkt, weil ich, also früher habe ich das nicht gemacht, dann bin ich da einfach gefahren. So, ich das als Vorschlag verstehe. Aber wenn ich... ich glaube, wir kommen da wirklich zusammen an der Stelle, weil ich habe darüber nachgedacht, weil ich dich sehr schätze und denke, ja, aber ohne dir vorgreifen zu wollen, Matthias bleibt da ja stehen, damit nicht andere das auch machen.
Weil die können genau. sicher das
Gleiche. Ich auch sagen, das mit dem Du sollst nicht töten ist auch nur so ein Vorschlag.
Genau, richtig. Und trotzdem würde Matthias Burchardt, selbst wenn man das nur als Vorschlag versteht, nicht töten. Er hätte trotzdem gute Gründe, es nicht zu tun.
Genau. Aber, und das ist der Unterschied zwischen Moral und Verkehrsregeln, wenn ich das an der Stelle sagen kann. Oder unterbreche ich wieder? Weil die Leute tun immer so, ja, Moral ist ja so wie Verkehrsregeln, die müssen das Soziale regulieren. Das ist aber Blödsinn, weil das Töten von Menschen ist ja nicht einfach nur eine Regelverletzung, sondern das ist eine Untat an einem Menschen. Mhm.
Gut, aber jetzt... Gut,
wenn ja, ich jetzt aber rot über die Ampel fahre, ist es eine Regelverletzung, entsteht ja kein Schaden an jemanden.
Eben, so, warum soll ich das dann nicht tun? Also der einzige Grund, den du, entschuldige, nein, du kannst auch viele Gründe nennen, aber mir ist der einzige Grund für dich eingefallen, dass du sagst, wenn ich das mache, wenn ich mir dieses Recht herausnehme, das beurteile ich hier selbst, Kinder, dann ist die Folge, dass jemand anders, der das aber nicht kann wie ich, möglicherweise, also der fährt dann einfach auch nach Gutdenken über rote Ampeln und zwar nicht nur nachts, sondern auch tagsüber. Und dann haben wir
der gesellschaftliches
Chaos, weil der Burchardt hat es ja vorgemacht.
Genau.
Aber das bedeutet aber ja auch,
ich darf es nur machen, wenn keiner hinguckt.
Naja, genau, das dürftest du, das verbietet.
Das ist immer ganz toll, wenn man bei Rot über die Ampel geht und da guckt dann ein Kind und dann sagt man, das darfst du aber nicht.
Mhm.
Dann nutzt aber, man sich selbst noch als schlechtes Beispiel.
Aber wenn ich in diesem Gedankengang, den ich hoffentlich bei dir richtig wiedergebe, den finde ich ja auch edel und richtig, aber wenn ich, das heißt, wir richten dann diese gesellschaftlichen Regeln und unser Verhalten an dem am dümmsten aus. Also an genau dem Trottel, okay, der dann, wenn er dich rüberfahren sieht, nachts um 3, 2 Kilometer Platz nach allen Seiten, sagt, okay, das mache ich morgen in der Innenstadt.
Nee, also erstens würde ich nochmal unterscheiden zwischen 2 Sphären. Es gibt eine offiziell geregelte Sphäre, der Bereich der Gesetze, der Legalität. Und es gibt einen Bereich, der in das Ermessen der Menschen gestellt sein muss. Und beides hat eine Kraft, die für Gutes stehen kann, aber auch zur Katastrophe werden kann. Und zwar wichtig ist, dass auch beide gegeneinander ausbalanciert werden. Ich möchte mir keinen Staat vorstellen, und wahrscheinlich muss ich ihn langsam lernen, mir ihn vorzustellen, der bis ins Kleinste im Privatleben herein alles gesetzlich regelt, was eigentlich auch auf der Ebene des gesunden Menschenverstandes, der Urteilskraft oder der Eigenverantwortung zu regeln wäre. Das ist die eine Seite. Ne? Einverstanden?
Ja.
Die andere Seite wäre die, ich möchte mir auch nichts vorstellen, wo jeder nur gemäß seiner eigenen Ermessensentscheidung das tut, was er für gut oder schlecht hält. Das wäre eine Gesetzlosigkeit, das wäre die Anarchie. So. Und die Frage ist jetzt, wenn wir einen Bereich des Gesetzes akzeptieren, dann ist sowas wie eine Gesetzestreue meines Erachtens eine Selbstbeschränkung der menschlichen Freiheit, die wir als Beitrag für ein gelingendes Gemeinwesen leisten, auch dann, wenn wir nach eigenem Ermessen anders entscheiden würden, weil wir sagen, es gibt auch Dinge, die von meinem Ermessen unabhängig geregelt sind. Das ist
ja,
das
ja,
ich verstehe. Geht nicht darum, dass jemand, also wo ich diskutieren würde, wofür brauchen wir überhaupt Ampeln? Oder könnten wir Bereiche nicht deregulieren? Haben wir nicht den Gesetzesbereich viel zu weit ausgedehnt? Und haben
ja, ja, das, also da bin ich, bin viel ich, zu sehr bin ich ja ohnehin bei dir, aber du kennst das aus unserem Gespräch, wir müssen ja auch nicht immer einer Meinung sein.
Ja.
Das hat sicherlich Gründe, also auch was die Schulanwesenheits- und so weiter Pflicht. Ich folge deinen ich folge deinen Gedanken und wir bleiben gute Freunde, aber es ist in dem Punkt so, dass ich einfach mich dann frage, auch durch die Bekanntschaft mit dir, warum ticke ich so anders? Also ich würde das nicht akzeptieren. Wenn eine Regel oder ein Gesetz erkennbar Blödsinn ist, dann halte ich mich daran nicht.
Dann würde ich sagen, das spricht für dich, dass du Gesetze nicht nur befolgst, sondern reflektierst. Eine politische Antwort auf diese Reflexion wäre nicht der Regelbruch, sondern die Aufhebung der Regel im Rahmen eines politischen Prozesses.
Mhm.
Das wäre, glaube ich, der Ort. Ich halte das Gesetz für ein Gut. Also ich glaube, dass eine gesetzförmige Organisation des Gemeinwesens zustande gekommen ist, hat Kultur und Zivilisation sehr vorangebracht, weil es die Willkür des Einzelnen limitiert im Hinblick auf etwas, was auch sichtbar ist und auch angreifbar und diskutierbar, nämlich in Form eines Gesetzes, das im politischen Raum verhandelt wird. Und das ist für mich ein hohes Gut, dem ich Respekt zolle, indem ich bei Rot vor der Ampel stehe und diese Zeit dafür nutze, einfach mal unseren Vorfahren dafür zu danken, dass es sowas wie das Gesetz gibt.
Ja, Wobei ich glaube, wenn ich das idealisiere,
das könnte man jetzt auch missverstehen, weil natürlich ist das Gesetz auch eine Waffe in den Händen von Machtklicken, die den demokratischen Prozess ausbeuten, um Menschen zu unterwerfen. Es gibt ja, dieses Infektionsschutzgesetz zum Beispiel.
Ja, auch das, aber da würde ich gerne den einen Schritt zurück machen. Das werden wir auch heute nicht abschließend klären können. Das ist ja ein sehr, sehr großes Thema. Ich wollte es ja nur mal für unsere kommenden Wochen
Hast du es denn verstanden, was
mich da motiviert?
Ich will das gar nicht, dass du das so tust, nicht. Aber es ist mein Motiv.
Nein, ich versuche deine Motive zu verstehen. Nochmal, der Matthias ist ja ein sehr intelligenter Mann. Warum steht denn da vor dieser Ampel? Ihr könnt doch jetzt nochmal nach Hause fahren. Dazu zwei Dinge. Also einmal, natürlich sind Gesetze auch immer das etwas, was Machthaber tun, erfinden, einführen. Das ist nicht nur gut für die Menschen, die da unten rumlaufen. Zweitens, erlaube mir die Bemerkung, wir können das vertiefen bei Gelegenheit. Es ist schön, dass du mich jetzt ausreden lässt. Dankeschön. Es könnte sein, gerade jetzt in dieser Situation, dass die Ampel, vor der du da stehst, seit einem halben Jahr kaputt ist.
Also
ich hatte gehofft, dass ich die wenigstens damit zum Lachen kriege. Gut.
Also erstens, das mit dem Machthaber in einem autoritären Regime würde ich dir zustimmen.
Mhm.
Und da wäre sowas wie ziviler Ungehorsam und Widerstandsrecht und sowas zu diskutieren. Absolut.
Mhm.
Stellen wir uns vor, es gäbe sowas wie Demokratien, in denen Staatsgewalt vom Volke ausgeht.
Ui.
Da ist natürlich das Gesetz nicht die Waffe des einen gegen alle, sondern da ist es die Autonomie der vielen, die sich selbst einen Rahmen geben. Und solche Gesetze akzeptiere ich.
Ich glaube noch
mal. So, und jetzt, wenn die Ampel kaputt ist, was macht man, wenn die Ampel kaputt ist? Wie lange steht Matthias Burchardt vor einer kaputten Ampel?
Aber das ist genau die Frage, die ich gerne dir mit auf den Nachhauseweg. Aber du kommst dann nicht nach Hause, stehst du auf dieser Ampel. Aber wenn du irgendwas. Nein, also zum Nachdenken.
Ich sag dir, ich werde deine gesamte Literatur auswerten und irgendeinen peinlichen Punkt dir beim nächsten Mal vorwerfen, damit du jetzt genauso mies aussiehst wie ich.
Ich weiß.
Jegliche Sympathie bei unseren Zuschauern durch diese komische Marotte hier. Ja.
Nein.
Ich muss jetzt leider los.
Ja, das war mir eine solche Freude. Wir werden das vertiefen. Ich glaube, es ist ein großes Thema, das, glaube ich, zurückgeht bis irgendwie, überhaupt bis wir die 50er-Gruppe verlassen haben, ohne bürgerliches Gesetzbuch. Also, dass man sagt, wenn die Gruppen größer werden, wie kriegen wir das überhaupt geregelt? Da sind wir bei der Erfindung von Religion, bei der Erfindung von Regeln, bei der Erfindung. Es ist so fundamental, finde ich.
Ja.
Deswegen ist es ja auch nicht so, dass ich. Mit meiner aber darf ich nochmal kurz
die Regel auch nochmal adeln? Also wir erleben die Regel eigentlich immer nur als Limitierung von Freiheit.
Mhm.
Also ich wollte, das Auto ist ja dafür da, alles platt zu fahren und so schnell wie möglich nach Hause
Nein,
zu kommen.
Das ist ja
und dann gibt es diese bescheuerte Regeln. Aber der Punkt ist ja der, dass erstens die Regel nicht nur Limitierung von Freiheit ist, sondern sie ist auch Ausdruck von Freiheit. Es ist die Freiheit, die die Regel erlässt. Die Frage, wessen Freiheit ist es und für wen gilt sie? Wenn das dieselbe Person ist, finde ich es in Ordnung. Und es ist die Regel, die nicht nur die Freiheit nimmt, sondern auch die Freiheit gewährt. Also, dass da jemand unbeschadet von rechts nach links fahren kann, während ich geradeaus fahren möchte und von seiner Freiheit Gebrauch machen kann, ist auch der Regel zu verdanken. Und diese
völlig
Balance
klar. Wir sind uns einig, dass es sinnvoll ist, Ampeln zu haben und sich an sie zu halten in einer vielbefahrenen Stadt.
Meine lieben Zuschauer, sollten Sie im Raum Hamburg nachts unterwegs sein, achten Sie bitte auf Jens Böttcher.
Genau, in
mit einem Fahrzeug.
Ja, mit einem 12 Jahre alten Peugeot, weil er mit seinem 10. Lebensjahr das P abgegeben hat. gut, das ist aber in diesem Sinne, ich glaube, wir werden anfangen in der Zeit vor Gesetzen und Peugeots und Ampeln und sollten das nochmal besprechen, weil ich komplett bei dir bin. Das ist ja noch die Frage, wie viel man von diesen Gesetzen und wie gut und wie schlecht die sind, aber ich wollte doch mal zumindest das losgeworden sein, damit ich es nicht weitere zwei Wochen mit mir rumtrage. Warum steht der Burchardt vor diesen roten Ampel? Ich verstehe es ja.
Ja. Und mal ganz ehrlich.
Ja.
Ja. So nach 3 Stunden rot. Drehe ich um und fahre wieder in die andere Richtung.
Das ist ein Umweg, ja.
Es war mir ein Fest.
Aber was heißt denn das? Also kommen wir da irgendwie jetzt raus? Denn mein Grund oder weshalb wir hier sitzen und behaupten, wir müssten reden, das hat ja auch was damit zu tun, dass ich denke, vielleicht gibt es irgendein, also aus dem Gespräch irgendeine Perspektive in irgendeine Zukunft.